Guten Morgen. Ich habe gehört, dass Leute aus Osterode hier sonntags morgens herfahren. Habe ich gefragt, warum kommen die aus dem Harz hier extra her? Jetzt weiß ich auch warum. Ich war noch nie bei euch, bin jetzt 8 Jahre hier in Hannover, aber ja, ich glaube, ich würde öfters mal kommen hier, wenn ich nicht in Bodfeld in der Gemeinde tätig wäre. Ich freue mich, dass der Jörg Machail heute Morgen bei uns predigt in der Freien Evangelischen Gemeinde in Hannover-Bodfeld. Wir haben heute einen Kanzeltausch. Zum Glück tauschen wir nicht die Kanzeln, der hätte hier erhebliche, massive Probleme, obwohl er ja ein starker Typ ist, der Jörg. Ich bin etwas verwirrt, denn ich predige ganz gerne ohne Kanzel. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu eurer Gemeinde. Ansonsten habe ich mich heute Morgen gefragt, was ist das hier eigentlich für eine Gemeinde? Da weiß man ja nicht, wo vorne und hinten ist. Leute haben gesagt, wir treffen uns zum Gebet hinten und dann bin ich erstmal nach vorne gelaufen. Und dann bin ich wiederum dann nach hinten gegangen, um dann nochmal zu beten. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Jan Peter, bin 1971 in Hamburg zur Welt gekommen und da waren noch 80% insgesamt in der Kirche, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich habe eine Mutter gehabt, die ja auch, wie mein Vater, auch einmal am Sonntag, am Heiligabend, Sonntag sozusagen, in den Gottesdienst gegangen sind pro Jahr. Also wir waren total protestantisch und einmal im Jahr waren wir auch in der Kirche. Aber sie hat mir ein ganz tolles Wiegenlied von Johannes Brahms immer gesungen als Kind. Das hieß immer, morgen früh, wenn Gott will, bist du wieder geweckt. Ich weiß mittlerweile, dass manche das auch verbinden, ja, und wenn er mich morgens nicht weckt, was ist dann? Aber ich habe das ganz positiv gesehen. Und Gott hat mich berührt damals als Teenager mit 14 Jahren in einer sehr erwecklichen Zeit. Das waren ja damals so die 80er Jahre, wo wir sehr viele Jugendgottesdienste, erweckliche Zeiten hatten. Ich komme ursprünglich aus der Landeskirche, jetzt bin ich in der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich bin 1985 zum Glauben gekommen, sonst ständig nicht hier. Das war sehr aufregend für mich. Ich habe an dem Abend in einer Veranstaltungsreihe mit viel Musik und tollen Predigten, die mir zu Herzen gingen, gebetet, dass Jesus doch ein Licht in mir entzünden möge, das niemals aufhört zu brennen. Und ich bin froh, dass diese Fackel heute immer noch brennt. Und ja, das ist soweit zu mir. Ich möchte auch noch mal kurz beten. Ja, Jesus, danke, dass du uns dein Wort schenkst. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns ein Herz schenkst für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Einzigartig, so lautet das Thema der Allianz Gebetswoche. Ihr seid auch einzigartig. Klaus Vollmer hat mal gesagt, wir sind alle einzigartig geliebt, wir sind einzigartig begabt und jeder von uns ist auch einzigartig bekloppt, hat er gesagt. Wenn ich so an unsere Gemeinde denke, dann denke ich, da ist es total irre. Ich freue mich immer regelrecht, wenn die das voneinander wüssten. Wenn wir Abendmahl miteinander feiern, da sitzt immer eine total strikte Vegetarierin, die Massentierzuchthaltung total furchtbar findet und politisch sehr energisch ist, neben einer Schlachtermeisterin. Und die feiern dann immer das Abendmahl miteinander. Das finde ich total toll. Also wir sind schon einzigartig, wir sind ein einzigartiges Volk und ich möchte euch heute Morgen für etwas gewinnen, wo der Horst heute sagte, naja, also das ist ja fast so ein bisschen, euch muss man glaube ich zum Jagen nicht tragen bei dem Thema. Es geht darum, dass wir im Alltag Menschen für Jesus gewinnen. Diesem einzigartigen Jesus, mit diesem einzigen Auftrag, wenn ich hier so das miterlebe, diese Rockmusik hier während des Gottesdienstes und wie ihr hier so anbetet, dann glaube ich, ist das Thema Mission sehr, sehr nah und ich muss, glaube ich, gar keine Eulen mehr nach Athen tragen, weil ihr das ja wahrscheinlich vorbildlich macht. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, sich das manchmal selber zu predigen, gerade am Anfang des Jahres. Also ich möchte in diesem Jahr, in diesem Hoffnungsjahr 2017 ein Mensch sein, der mehrere Menschen zu Jesus führt. Das habe ich mir vorgenommen, das habe ich früher immer auch gebetet. Ich habe mal für 10 Leute gebetet in einem Jahr, die zum Glauben an Jesus finden sollen. Und es sind 10 Leute zum Glauben gekommen. Es waren komplett andere, als die auf meiner Liste standen. Aber Gott ist ja souverän und vielleicht kannst du auch mal dafür beten und mitarbeiten. Ihr braucht hier gar keine Pro-Christ-Veranstaltung oder Zeltmission oder sowas. Ihr seid ja richtig Alltagsevangelisten und lebt das auch ohne großes Gebäude und so. Das finde ich auch sehr beeindruckend, wenn ihr bei uns in Bodfeld sein würdet. Also wir haben Picobello, Rasen und das ist alles bürgerlich und brav, alles wunderbar. Das ZDF kommt zu uns am 20. August. Ich weiß gar nicht, was Sie da übertragen wollen bei dem Fernsehgottesdienst, weil wir ja so schön alle da so brav, gemütlich sind. Die sollten eher zu euch kommen. Das muss man ja mal der Bevölkerung zeigen, wie man hier Gott anbetet. Aber das, was uns ja verbindet als bürgerliche Gemeinde in Bodfeld oder als so City-Gemeinde hier in unserer Stadt, ist, dass wir einen Auftrag haben, dass wir Jesus verkündigen wollen, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Ob wir jetzt Schlachtermeister sind oder Vegetarier, wir sind ja alles nur verkleidete Jesus-Nachfolger. Also der eine im Gewand eines Schlachters, der andere im Gewand eines Pastors, aber wir sind Nachfolger von Jesus. Und das höchste Ziel, was wir als Auftrag mitbekommen haben, sind andere Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen. So heißt es jedenfalls im Matthäus-Evangelium Kapitel 28. Da sagt unser Herr Jesus Christus, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. In meiner ersten Gemeinde in Bad Gandersheim, als ich da gestartet bin 1998, da gab es noch ein Postamt. Wisst ihr noch, was das ist? Da gab es, jetzt muss ich aufpassen, einen Postbeamten aus Langenhagen. Da darf man nichts Böses über die Post sagen. Ne? Also da gibt es auch ein Postamt, da bin ich auch ab und zu mal. Also heute gibt es ja kaum noch Postämter, das sind ja alles Postagenturen heute. Und in Bad Gandersheim, da gab es auch ein richtig altes bürgerliches Postamt. Wenn du da hingegangen bist, das ist in Langenhagen ganz anders, da warst du gut drauf und fröhlich und bist dann reingegangen in die Post. Und dann war da ein etwas miesepetriger Beamter, der dich übel gelaunt ein bisschen anschaut und sagte, was, haben Sie noch einen Wunsch? Und du bist dann deprimiert wieder rausgegangen aus dem Postamt. Eines Tages war das total anders. Ich gehe in das Postamt rein in Bad Gandersheim und der gleiche Typ sagt zu mir, haben Sie noch einen Wunsch? So dem Motto, schön, dass Sie da sind, dass Sie hier der einzige Kunde sind. Ich freue mich auf Sie, dass ich Zeit habe für Sie. Ich sage zu meiner Frau, hör mal, hast du das auch schon erlebt jetzt? Die sind da irgendwie so anders drauf. Und sie sagte, ja, ich glaube, die haben einen Lehrgang besucht. Und wenn ich mir so manche Gemeinden anschaue, ich wollte dieses Wort Willow hier nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob da jemand einen Hautausschlag hier bekommt von euch. Jeder ist ja, wir sind auch total unterschiedlich in Kulturen. Also wir haben sehr viel mit Willow gearbeitet, aber und ich fand auch einiges gut. Aber jetzt wollen wir mal beim Wort Gottes bleiben. Diese Lehrgänge und die Seminare, wie wir besser Menschen für Jesus erreichen können, die haben alle was Gutes. Also wir haben auch so ein bisschen eine Postamtsmentalität entwickelt. Wir gucken bei den Gemeinden sehr stark hin, wie können wir die Menschen erreichen, welche Bedürfnisse können wir erfüllen und am besten für jede Zielgruppe. Und die Gottesdienste müssen alle ein gewisses Design haben und so, dass man sich da Gedanken drüber gemacht. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber wenn dann die Gemeinde zu einem Ort wird, wie ein Postamt, wo man eine Postamtsmentalität entwickelt und darauf wartet, dass die Leute zu einem kommen und dass sie dann möglichst bestens bedient wird, dann ist nur die Hälfte dieses Missionsauftrages von Jesus erfüllt. Der sagt nämlich nicht, wir sind ein Postamt, wir sind eine tolle Gemeinde, wir gehen jetzt vielleicht in ein anderes Gebäude und möchten alle Bedürfnisse hier aller Leute befriedigen. Das ist nur die halbe Geschichte. Die andere Geschichte ist, wir sind nicht nur ein Postamt, also eine Gemeinde, die hoffentlich vital unterwegs ist mit Jesus, sondern wir sind auch Postboten, Postboten der Liebe Gottes. Wir gehen hinaus in diese Welt und nicht nur am Sonntag, wo das ja relativ einfach ist, in so einer schönen Gemeinschaft hier Gott zu feiern und lebendig ihn zu verkündigen, sondern auch am Montag, auch am Dienstag findet ja Koinonia-Gemeinschaft statt. Wenn du jetzt an deinen Arbeitsplatz zurückkehrst, wenn du morgen unterwegs bist, vielleicht in der Schule, in der Uni oder keine Ahnung, was du morgen treibst, dann bist du ja Koinonia, bist du ja Gemeinschaft, bist du Gemeinde, bist du ein Postbote der Liebe Gottes und der Auftrag der Post ist es doch. Nicht nur, dass wir unsere Briefmarken irgendwo holen, sondern dass wir uns auf den Weg machen und Postboten, ich sag mal, der Liebe Gottes sind. Dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen und motivieren, dass du ein Postbote der Liebe Gottes wirst in diesem Jahr 2017. Das ist ja noch recht frisch und dass du auch hineingehst in dieses Jahr und auch in diese Woche und dass dir das wirklich auf dem Herzen brennt, ein Postbote der Liebe Gottes zu sein. Dass du nicht nur darauf wartest, dass hier der Jörg predigt oder der Peter oder der Markus oder anderes und das ist so eine Versorgungsgeschichte. Ja, wir fühlen uns wohl in unserem Postamt, sondern dass du als Postmitarbeiter der Liebe Gottes in den Alltag hineingehst. Das ist mein Wunsch. Und ich habe 5 Überlegungen heute. Ich habe hier ja Zeit. Hier ist es ja nicht 23 Minuten und 30, die man predigen darf. Der Jörg ist ja auch ein Prediger, den habt ihr wahrscheinlich extra eine Uhr hier hingehängt. Also ich habe hier eine direkte Uhr und ich höre auch auf. Aber 5 Punkte. Also unter den 5 Punkten kommt ihr heute nie nach Hause. Diese 5 Punkte sind ganz einfach. Der erste Punkt, wenn du ein Postbote der Liebe Gottes sein möchtest, in diesem Jahr, schon morgen, dann brauchst du eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ganz einfacher Punkt, da könnte ich jetzt 20 Minuten drüber predigen, die anderen Punkte sind nicht so wichtig. Der erste Punkt ist der wichtigste, ist immer der wichtigste. Wenn du ein Postbote der Liebe Gottes sein willst, brauchst du eine lebendige Beziehung zu Jesus. Oder ich will mal sagen, eine Beziehung zum lebendigen Jesus. Und das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit und gleichzeitig auch eine Problemanzeige. Denn ich habe ja ganz kurz eben meine Geschichte erzählt, wie ich zum Glauben gefunden habe, wie Jesus in mir dieses Feuer entzündet hat für ihn. Du, aber das ist schon über 30 Jahre her. Und ich bin so lange unterwegs und ich liebe auch meinen Herrn, aber ich stelle fest, und das erschreckt mich manchmal, umso länger ich dabei bin, mit Jesus zu leben, desto mehr Routine schleicht sich manchmal in mein Leben ein. Und alles, was Routine wird, wirkt kalt in unserem Leben. Und auch in unseren Gemeinden. Routine ist etwas ganz Tödliches für Koinonia, für christliche Gemeinschaft und auch eine Beziehung. Fragt mal langjährige, miteinander verheiratete Ehepartner. Routine. Barbara Streisand, die ich ganz toll fand früher so, die gesungen hat, wenn sie so mit ihrem Glitzerkleid auf die US-amerikanischen Bühnen kam, die hat mal einen tollen Song geschrieben, You Don't Bring Me Flowers. Und in diesem Song macht sie deutlich, Junge, du hast mir schon lange keine Blumen mehr gebracht. Eine Liebe, die so unsachlich ist, also so sachlich ist, dass der Typ manchmal vergisst, dann der Frau mal eine Rose vorbeizubringen. Also, liebe Männer, geht mal wieder in den Blumenladen. Wann war die das letzte Mal? Und hat man einen schönen Strauß eurer Frau überreicht. Und jetzt sagt nicht, ach, das interessiert die gar nicht. Es mag ja Frauen geben, die das nicht so interessiert. Aber die meisten Frauen freuen sich wirklich mal über eine Blume. Und wenn wir das jetzt so vergleichen mit unserer Beziehung zu Jesus, dann möchte ich mal direkt fragen, wann hast du denn das letzte Mal in deiner Liebesbeziehung zu Jesus ihm echte Blumen gebracht? Gerade wenn du vielleicht Mitarbeiter dieser Gemeinde bist, da kann man ja oftmals auch den Dienst verwechseln mit seiner Beziehung zu Jesus. Aber ich will dir was sagen. Ein großer Missionar sagte mal, Jesus möchte nicht eine Magd, er möchte eine Braut. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir anderen von Jesus weitersagen, erstmal selber entzündet sind von dieser lebendigen Beziehung. Wir dürfen den Dienst für ihn nicht verwechseln mit der Liebe zu ihm und unserer Hingabe. Und wenn du Schwierigkeiten hast, Jesus zu verkündigen im Alltag, kann das ganz häufig auch damit zusammenhängen, dass du gerade in deiner Beziehung zu Jesus auch gerade eine sehr starke Distanz erlebst. Das Gefährliche ist ja, wenn man ganz lange mit Jesus unterwegs ist, dass diese Distanz schleichend entsteht. Und dass sie nicht so von heute auf morgen ist, sondern dass sich das entwickelt, so wie auch in einer Ehe es schwierig ist, wenn sich die Routine einschleicht und man das gar nicht merkt. Mir geht es ganz häufig so, dass ich vor unseren Abendmahlsgottesdiensten mich wirklich nochmal hinsetze und mich frage, Jesus, wie ist jetzt denn eigentlich meine Beziehung zu dir? Ich weiß, dass du der Herr meines Lebens bist, dass du mich liebst, dass du für mich alles gegeben hast, dass du der Kern und Stern meines Lebens bist, das weiß ich von der Theorie her. Aber weiß ich das auch in meinem Herzen? Und mir tut das so gut, wenn ich am Anfang eines Jahres, ich habe jetzt gerade 3 Tage hinter mir, mir eine Auszeit nehme, um nochmal zu fragen, wo komme ich her? Wo habe ich Bibelworte erlebt in meinem Leben, wo Gott zu mir ganz konkret gesprochen hat? Was ist passiert? Ich schreibe das gerne auf in ein Tagebuch. Wo habe ich Schuld in meinem Leben auf mich geladen? Wo ist etwas in dieser Beziehung unrein geworden, unheilig geworden? Wo habe ich mich vielleicht zu sehr selber gesehen als Jesus gesehen? Und dann kommt die Frage der Gegenwart, wo stehe ich denn gerade in meiner Beziehung zu dir, Jesus? Und dann kommt dann irgendwann auch die Frage, wie möchte ich denn das neue Jahr gestalten mit dir? Was sind deine Ziele mit meinem Leben, Jesus? Ich bin doch dein Werkzeug. Aber ich bin in erster Linie von dir geliebt und ich möchte diese Liebe spüren. Und wenn ich diese Liebe spüre, dann kann ich sie auch weitergeben. Wenn ich nur Kälte spüre und nur Dienst und nur ja, so ein System irgendwo, in dem ich drin bin, du, dann kann ich gar nicht von Jesus anderen großmundig was erzählen. Es heißt ja im Matthäusevangelium Kapitel 12, wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund über. Das heißt, es ist immer eine Frage des Herzens, nicht unseres Kopfes, sondern unserer Herzensbeziehung zu Jesus. Wann hast du das letzte Mal Jesus Blumen gebracht? Ihm gesagt, dass du ihn lieb hast von ganzem Herzen und das nicht so aus einem Traditionsverständnis heraus. Denn auch das kann ja passieren, dass man so eine Liturgie entwickelt, auch in eurer Gemeinde. Auch wenn ihr sagt, wir haben keine Liturgie, das ist ja manchmal auch Liturgie. Dass wir eine Herzensbeziehung haben zu Jesus und dass wir Liebe haben. Ich bete das so häufig, gerade vor dem Abendmahl, weil dann mir klar wird, Jesus, ich brauche neu deine Liebe. Herr, füll mich neu mit deiner Liebe. Schenk mir Liebe für dich und schenk mir auch Liebe bitte für die Menschen. Ich fahre zu einem Dienst in Hessen und fahre so über die Dörfer und eine Frau fährt vor mir im Auto und sie fährt sehr langsam und guckt, also hat hinten auf dem Heck einen Aufkleber mit einem Pferd drauf. Sie ist offensichtlich Pferdeliebhaberin, Sonntagmorgen, schaut nach rechts und links auf die Koppeln, guckt nach den Pferden. Ich fahre hinter ihr her, ich muss predigen in einer Gemeinde über das Thema Liebe. Kennt ihr das? Man ist also wirklich am Anschlag. Und man fängt an, so Gedanken zu entwickeln und dann denke ich, Mensch, du predigst doch gleich über die Liebe. Und ich fange an zu beten. Also immerhin ein Funkelchen ist doch noch da. Und ich bete, dass sie doch jetzt bitte nicht rechts abbiegt, sondern links, damit ich dann doch... Und der Herr erhört dieses Gebet, aber versteht ihr, ein kleines Alltagsbeispiel. Wir reden davon, dass wir Menschen für Jesus gewinnen wollen und es fehlt uns an der Liebe. Im Gottesdienst, da haben wir manchmal so einen kleinen Bügel im Mund und ja, alles gut, toll. Es ist ja auch nicht schwer, jemanden zu lieben, der einen auch gerne mag. Aber wenn du im Alltag den Menschen begegnest, die wie eine Bremse vor dir sind beim Autofahren, oder wenn du Ärger hast mit innerhalb der Familie mit deiner Schwiegermutter oder keine Ahnung, es gibt so viele Beispiele, das wirst du selber am besten wissen, dann kannst du doch nur diese Liebe von Jesus verkündigen, wenn du dir diese Liebe für die Menschen wieder neu schenken lässt. Und wenn das jetzt ein Wunderpunkt ist in deinem Leben, dann lege ich jetzt nicht meinen Zeigefinger da so drauf, sondern dann kann es sein, dass Jesus dich jetzt berührt und dich nochmal auch in Klausur nimmt und dich fragt, hör mal, wo ist denn deine Liebe zu mir? Ist sie noch vorhanden? Wie sieht's aus? Wenn das jetzt dein Wunderpunkt ist, dass du denkst, ich brauche Erneuerung von ganzem Herzen, ich möchte ein neues Herz, deinen neuen Geist mir schenken lassen, das können wir uns nur von Jesus schenken lassen, dann solltest du das heute tun. Dann solltest du ihn ganz klar in Wahrheit und vielleicht auch in Zittern und Zagen, denn das ist manchmal so, auch gerade bei Schuldbekenntnissen. Weil wenn du in die Heiligkeit Gottes trittst, dann schmilzt immer auch die Sünde. In der Heiligkeit Gottes schmilzt immer die Sünde. Und die Selbsterkenntnis ist groß. Dann kann es sein, dass du das Ruder wieder umlegen darfst mit der Hilfe von Jesus, wenn du dich diesen Momenten stellst. Ich wünsche es von Herzen, ich kann nicht in dein Herz hineinschauen. Bestenfalls kann Jesus jetzt in dein Herz predigen, wenn es Zeit ist, nochmal aufzuräumen, klar Schiff zu machen, sich neu auszurichten, sich neue Liebe schenken zu lassen für Jesus und für die Mitmenschen. Dann tu das bitte, weil du dann auch nicht nur selber Empfangener bist, sondern auch nicht nur Endempfänger bist der Liebe Gottes, sondern zu einem Durchlauferhitzer wirst dieser Liebe und anderen Menschen dann das auch weitergeben kannst. Der wichtigste Punkt, ein Postbote der Liebe Gottes braucht eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ein zweiter Punkt, wir brauchen eine fundierte Bibelkenntnis. Auch da trage ich ja Eulen nach Athen, wenn ich hier bei euch spreche. Ihr seid ja eine Bibelgemeinschaft auch. Chuck Smith ist ja auch ein sehr im Wort gegründeter Mensch und auch da könnte man sagen, naja, das ist ja auch selbstverständlich, ist doch eigentlich klar. Wenn wir Boten der Liebe Gottes sein wollen, brauchen wir auch eine fundierte Bibelkenntnis. Ja, du, das ist ganz wichtig und das ist auch nochmal klar zu benennen. Auch wenn das was Altes ist, möchte ich es heute Morgen nochmal neu betonen. Wenn wir Menschen für Jesus erreichen wollen, ist die Bibel immer der Ausgang unserer missionarischen Ziele. Denn der Auftrag, der steht ja im Wort Gottes drin und wir können nur, wenn wir im Wort Gottes auch zu Hause sind und das Wort Gottes unter uns reichlich wohnen lassen, auch erkennen, wie groß die geistliche Not ist von anderen Menschen und warum gerade wir dazu berufen sind, dieses Wort Gottes der Liebe, der Befreiung, der Freiheit, der Versöhnung und der Vergebung den Menschen zu geben. Das kannst du nur entdecken, wenn du im Wort Gottes zu Hause bist, und zwar täglich. Ich bin ein Freund davon, der täglichen Bibellese. Mir ist neulich was passiert, das ist mir fast ein bisschen peinlich. Die neue Lutherbibel 2017 wurde ja vorgestellt und ich bin seit meiner Teenagerzeit ein Luther-Fan im Sinne seiner Übersetzungen. Und es war hier in der Marktkirche eine Luthernacht und wir hatten noch eine Sitzung bis um 11 und dann bin ich noch mit dem Auto in die Marktkirche gegangen und wollte die Lutherbibel kaufen. Irgendwie verrückt, also manche machen das für ein iPod oder für einen Harry Potter oder so und ich dachte, nein, also ich möchte die Bibel haben und ich möchte möglichst rasch auch wieder nach Hause, weil ich nämlich eigentlich gar keine Lust hatte auf diese ganze Veranstaltung und deshalb habe ich mich gleich an den Büchertisch gestellt und war dann der Erste, der diese Lutherbibel gekauft hat da. Das war jetzt keine große Leistung. Ich habe da meine 15 Euro oder so bezahlt. Und dann war da ein Reporter von der Evangelischen Zeitung und der machte dann ein Foto und sagte, Glückwunsch, Sie sind der Erste, der die Lutherbibel gekauft hat. Und ich dachte, naja, toll, ich habe sie auch noch nicht mal mit hier. Und dann gucke ich dann ins Internet und steht drin, also ich bin nicht nur der Erste, der in Hannover die Lutherbibel gekauft hat, sondern hierzulande, im ganzen Land bin ich der Erste. Und ich dachte, toll, aber so toll, so große Leistung ist es auch nicht. Warum fahre ich in die Marktkirche, mache bei diesen ganzen Dings da mit? Weil mir das Wort Gottes so wichtig ist. Das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Das müssen wir wieder neu entdecken und predigen. Weil wir unter biblischer Magersucht leiden. Immer weniger wird auch in den christlichen Kreisen, gerade in den christlichen Kreisen, die Bibel gelesen, die Wortauslegung, das tägliche Lesen in Gottes Wort. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich bin mal eingeladen worden bei unserem Bund Freie Evangelische Gemeinden auf einer Pastorenkonferenz. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich echt Angst, bei Pastoren irgendwie nur mal eine Rückfrage zu stellen bei den theologischen Wochen. Also ich hatte so einen hohen Respekt, obwohl ich selber schon ein paar Jahre Pastor war. Und dann laden die mich ein zum Thema warum wir Pastoren die Bibel lesen sollten oder so. Also ganz schlichtes Thema. Und ich habe geschwitzt. Ich hatte Angst. Ich dachte, was ist denn los mit dir? Warum hast du so eine Panik? Und ich dachte, es ist der Moment, dass du jetzt vor 200 Pastoren stehst und darüber reden sollst. Nein. Es war die Situation, dass ich gar nichts zu erzählen hatte, weil ich in der Phase gerade sehr wenig in der Bibel gelesen habe. Und was willst du denn anderen erzählen, wenn du über die Bibel reden sollst und gar nicht wirklich auch in ihr liest, was du dann erfahren kannst? Ich habe dann so gedacht, du lebst eigentlich nur noch aus dem Koffer irgendwie. Die Herrnhuter Losung, die ist ja wunderbar. Aber wenn du nur noch aus Impulsen lebst, aus einem einzigen Bibelwort oder aus zwei, da kannst du dich doch nicht von ernähren, davon wirst du doch nicht satt. Du kannst dich doch nicht von Impulsen ernähren. Da kannst du auch nicht viel von weitergeben. Du musst im Wort Gottes zu Hause sein. Liebe Freunde, ich lade euch ein, in diesem Jahr ganz konsequent, und das hat jetzt überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun oder so Appellen oder so, weil das ist dein Leben, das ist auch deine Verantwortung, dein Leben zu gestalten. Du kannst ja nicht immer von 30 Minuten Predigt an einem Sonntag die ganze Woche überleben. Du musst selber Verantwortung übernehmen für dein geistliches Leben, und dazu gehört, dass du die Bibel liest, die Ausgangsziel unserer missionarischen Überlegung sind. Wir haben das erlebt, wir haben mal so eine Aktion gemacht, die 70 Smarts, das ist die kleinste Kirche der Welt, da war so eine Aktion von ProChrist, als ich mal als Referent dort gearbeitet habe, da sind wir mit 70 Smarts durch Deutschland, Österreich und der Schweiz gefahren, haben gesagt, die Leute sollen, wenn die Leute nicht mehr in die Kirche kommen, gehen wir als Kirche zu den Menschen, da haben wir solche Smarts, orange, schwarz lackiert, draufgeschrieben, die kleinste Kirche der Welt, das heißt ja, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, haben wir gesagt, einer sitzt schon mal drin, das ist der Pilot des Autos, das ist so ein Christ, und der zweite steigt ein und dann wird zusammen gebetet und das ist Kirche, das war so der Gedanke, und dann waren wir so in den Städten, auch in Hannover, und dann haben uns die Leute erzählt, manchmal diese 70 Smart-Piloten, die unterwegs waren und Werbung gemacht haben für Jesus, dass die manchmal muslimische Jugendliche getroffen haben auf der Straße und die dann wissen wollten, was ist denn an Jesus dran, und dann unsere Piloten von ihren Erfahrungen erzählt haben mit Jesus, und dann haben die gesagt, nee, wir wollen wissen, was steht denn in eurem Wort, in der Bibel darüber, so, was ihr da erzählt. Was ihr erzählt, das gibt es vieles, aber was sagt denn die Bibel jetzt zu den Fragen so? Den Koran kennen wir so ein bisschen, aber was sagt die Bibel dazu? Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir die Grundzusammenhänge, auch manche Bibelstellen wirklich auswendig können, weil das die goldenen Buchstaben unseres Herzens sind, weil das Wort Gottes etwas ist, was uns tröstet, uns Orientierung gibt, und weil das Wort Gottes lebendig ist und dynamisch ist. Und wir sind nur so lebendig und dynamisch, wie wir auch mit diesem Wort Gottes unterwegs sind. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur für dich, auch für die Menschen, die du erreichen willst, dass du im Wort Gottes zu Hause bist und dass du dir wirklich Zeit nimmst. Ich habe da ein bisschen immer, ich bin immer am Überlegen, seit Jahren, wie ich das mache. Ich habe mal eine Zeit gehabt, da war mir das Gebet so wichtig in der stillen Zeit. Und dann habe ich ganz viel gebetet und nur noch wenig Bibel gelesen. Ich habe gemerkt, da fehlt was. Da habe ich angefangen, die Bibel durchzulesen. Also das gibt's ja solche Pläne, wo du einmal im Jahr durch die Bibel kommst. Dann machst du immer so zwei Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das ist ja auch sehr zeitintensiv, da habe ich dann kaum noch Zeit fürs Gebet gehabt. Also ich bin da immer so ein bisschen auf der Suche, aber dass wir diese Zeit brauchen im Gebet und im Bibellesen, das ist, glaube ich, unverzichtbar. Und ich glaube, das wisst ihr auch, aber ich möchte es euch heute Morgen nochmal nahe bringen, weil wir das wirklich brauchen, wenn wir für Menschen unterwegs sein wollen. Ein drittes Beispiel, wie wir ein Bote Gottes werden können, ist Echtheit. Echtheit. Also eine lebendige Beziehung zu Jesus. Es heißt übrigens ja im zweiten Petrusbrief, wir haben Gottes Herrlichkeit selbst gesehen. Ja? Wir können nur von ihm berichten, wenn wir das auch selbst erleben, also eine lebendige Beziehung haben. Und zweitens, wir brauchen eine fundierte Bibelkenntnis. Und ein dritter Punkt ist wichtig, wenn du ein Postbote der Liebe Gottes sein willst, ist Echtheit. Die Botschaft muss ja mit dem Botschafter übereinstimmen. Und Paulus sagt ja, er ist den Juden ein Jude geworden, an einen Grieche, den Griechen. Ist jetzt nochmal spannend, was das für uns bedeutet in unserem Leben, in dem wir unterwegs sind. Wie können wir Menschen sein, die total echt sind, in ihrem Zeugnis Jesus gegenüber? Da habe ich schon viele Jahre drüber nachgedacht und es ist für mich immer eine Herausforderung. Ich denke für dich auch, wie kannst du ein echter Nachfolger für Jesus sein? Ich habe am Anfang meines Christseins in unserer missionarischen Jugendbewegung von Paul Deitenbeck, das war mal ein Prediger in Lüdenscheid, ein Schild gehabt, darauf stand, Jesus lebt. Vielleicht kennst du das, ein kleines rotes Schild, Jesus lebt. Und ich habe mich dann so als verklemmter Teenager auf den Schulhof gestellt und habe dann so ein bisschen das verdeckt halbwegs mit der Jacke, und aber Jesus lebt, ne? Und weißt du was, ich habe mich da fast ein bisschen manchmal lächerlich gemacht, weil ich gemerkt habe, das passt nicht so zusammen. Ich hatte nicht so die innerliche Freiheit und Überzeugung. Ich habe einen Menschen in unserem Jugendkreis erlebt, der ist nach Krishona gegangen, einer christlichen Ausbildungsstätte, und der stand so unter dem Druck, Zeugnis geben zu müssen, dass er im ICE oder gab es nicht, ob es den schon gab, also im Zug in die Schweiz nach Krishona, dann immer Bibelkärtchen und Verse dabei hatte und dann Ärger bekommen hat mit der Deutschen Bahn, weil er da im Zug alle missioniert hat. Das ist ja noch okay, aber ich hörte dann, dass der psychisch krank geworden ist, dass er seine Ausbildung abbrechen musste, weil der Druck so groß war. Der Druck, Zeugnis geben zu müssen, da stimmte etwas nicht überein. Der Wunsch, Jesus zu bekennen im Alltag, und der Druck innerlich, das so auf eine bestimmte Art und Weise machen zu müssen. Ich hatte diesen Druck auch, das habe ich ja noch gar nicht verraten. Ich hoffe, es hat hier keiner ein Problem damit. Ich war früher bei der Polizei, da habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich hatte auch den Auftrag mitbekommen, und da ich war ein gehorsamer Soldat, ein gehorsamer Polizist, aus dem Jugendkreis haben sie mir gesagt, wenn du in die Kaserne gehst, dann nimmst du deine Bibel mit, und damit das klar ist, eine große Bibel, und die knallst du gleich am ersten Tag auf den Tisch in die Stube. Da waren immerhin vier noch andere so. Und da wissen die alle, wessen Kind du bist. Und wisst ihr was? Ich habe das gemacht, so in meiner Vorstellung, erster Tag Polizeikaserne. Das ist so richtig, noch manchmal härter als Bundeswehr. So. Und du legst dann die Bibel auf den Tisch, und dann kam der erste Tag. Und wisst ihr was? Ich habe die Bibel dabei gehabt, aber ich habe sie nicht auf den Tisch gelegt, ich habe sie unter mein Kopfkissen gelegt. Es war Freitag in der ersten Woche Stubendurchgang. Da wird alles kontrolliert und gefilzt. Kollektivstrafe, wenn einer Mist baut, müssen alle am Wochenende da bleiben. Und die Bibel lag unterm Kopfkissen. Und da war so ein Hückel. Und der Gruppenführer sagt, übrigens, wusstet ihr, aber das nur nebenbei, der Jörg Machail, der hat einen Vater, der war auch dort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Habe ich noch nie kennengelernt. Der war auch Zuchttruppführer, also das ist richtig Zug und Ordnung. Auch der Jörg hat Zug und Ordnung wahrscheinlich erlebt. Also, da in dieser Kaserne sagt der Zuchttruppführer oder Gruppenführer, was ist denn das? Und er reißt die Bettdecke runter und alle gucken, meine Stubenkollegen und der Zuchttruppführer und der Gruppenführer, Grab, was hast du denn da? Eine Bibel! Ab dem Tag hingen an meiner Korkwand immer so geizig bekleidete Frauen. Die haben sie dann aufgehängt, weil sie dachten, der Grab, der ist ja Christ, der hat ja keinen Spaß. Dem müssen wir ein bisschen helfen. Ich war in einer Situation, die grenzte so ein bisschen an Mobbing. Ich wollte nun der Christ sein, der nicht mit der Wahrheit und der Bibel hinter den Berg hält, der so erwischt worden ist, so ein bisschen halb fromm da mit seiner Bibel unter dem Kopfkissen. Und immer mit so einem gewissen, aha, der ist ja gläubig, so, was ist denn das? 2 Wochen später hörten wir nachts in der Kaserne einen großen Knall, einen Schuss. Ein Kollege von uns hatte in der Telefonzelle mit seiner Dienstwaffe sein Leben beendet. Er hatte Liebeskummer, seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht, er hat es schon geahnt, und er hat dann mit der Waffe sich selbst erschossen. Wisst ihr, was passiert ist? meine Kollegen, die die Nase über mich gerümpft hatten, kamen auf mich zu in dieser Phase. Ein Gespräch nach dem anderen. Grab, du liest doch die Bibel. Was ist denn jetzt mit dem? Wie ist es denn mit unserem Leben? Wie ist das denn in den, was sagt denn die Bibel dazu? Wer ist denn überhaupt Gott? Und diese ganzen Fragen. Und mir war das so ein eindrückliches Erlebnis, dass ich dir heute auch dazu Mut machen möchte, dich nicht zu verbiegen als Christ, nicht unter einem komischen Druck stehen zu müssen, Jesus zu bezeugen. Aber in den Situationen, wo es dran ist, wo es geboten ist, Rechenschaft abzulegen von dem, was du glaubst. Und dass diese Situation nicht vorkommt in unserem Leben, das ist nicht so, im Gegenteil. Wir leben in einer Welt, die so zerrissen ist und orientierungslos. Die sehnt sich danach, die braucht Menschen, die sich in Gottes Wort auskennen, die sich mit Jesus auskennen, die Vergebung erfahren haben in ihrem Leben und die von der Versöhnung sprechen können, weil sie sie selber erfahren haben. Weil diese Welt so zerrissen und so kaputt ist, deshalb braucht sie dringend Menschen wie du und wie mich, die zwar nicht besser sind als andere und auch nicht irgendwie mehr wissen oder mehr können oder besser drauf sind, aber vielleicht besser dran sind, weil sie Jesus in ihrem Leben erfahren haben. Und auch in deinem Umfeld, da bin ich mir ganz sicher, gibt es Menschen, die danach lechzen, die sie danach sehnen. Ein gutes Wort, ein Wort der Hoffnung, ein Wort des Trostes. Vielleicht ein Wort auch der Korrektur zu erleben, damit sie wieder auf den Weg mit Jesus kommen. Ich möchte dir Mut machen, dass du diese Alltagsgelegenheiten nutzt und dass der Heilige Geist dir Impulse gibt in deinem Leben, um das zu erkennen, damit du zur richtigen Zeit der richtige Mann, die richtige Frau bist, um Jesus zu verkündigen im Alltag. Ein vierter Punkt, Kreativität. Paul Gerhardt hat gedichtet, es gibt 4000 Weisen, also es gibt 1799 Methoden, wie wir Jesus erreichen können. Mephisto ist eine Möglichkeit, finde ich toll. Hoodie Rider, super, ich habe eine Gänsehaut bekommen heute. Eine tolle Methodik, aber die eine Methode ist es eben doch nicht immer, sondern es gibt 4000 Methodiken. Es geht darum, dass wir die Liebe haben zu den Menschen und da ist Gott total kreativ. Gott ist ja ein Gott der Kreativität. Du kannst nicht sagen, ich kann jetzt nur irgendwie Brötchen schmieren oder so, andere sind kreativer als ich. Auch Gott hat dir eine Gabe gegeben, mit dem, was du so bist, was du so machst, dich einzubringen und das ist nur herauszufinden, wie du dieser Blumenstrauß für andere Menschen sein kannst. Aber sei es. Und denk nicht immer so, das denken wir häufig als Christen, wir können das nicht, wir sind so wenige und ich habe auch keine Ideen oder der andere kann es besser oder so. Vielleicht sollte man mit dem Jammern endlich mal aufhören. Und wirklich Jesus mal fragen, was hast du mir eigentlich jetzt für Möglichkeiten gegeben? Ich habe vielleicht nur 2 Fische und 5 Brote, aber die bringe ich ganz für dich rein. Und zeig mir doch die Möglichkeiten und dass man dafür wirklich betet. Jesus, wo kann ich, wie kann ich dich verkündigen? Kreativität. Und ein letzter Punkt, habt ihr es noch? Lebendige Beziehung zu Jesus, Bibellese, Echtheit, Kreativität und der letzte Punkt, Verständnis für den anderen. Ein Freund sagte zu mir, Verständnis ist eigentlich zu wenig. Liebe, Liebe für den anderen. Wir haben eine Evangelisation in dem Ort, in dem ich zuerst Pastor war und wir sind ja auch bürgerlich da in dem Ort. So ist ja nicht so, dass wir mit langen Haaren in diesem bürgerlichen Ort Bad Gandersheim zu einer Evangelisationsveranstaltung gehen, sondern wir gehen natürlich nochmal vorher zum Friseur. Und alles vorbereitet, das Zelt steht schon, der letzte Gang zum Friseur. So als Langhaarig, das war jetzt Markus zu deinen Zeiten ganz anders so, als langhaariger Bombenleger, nee, das geht nicht, also nochmal ein bisschen Naja, sagt man nicht so, ne? Aber das war, schade, dass wir das nicht mehr haben, diese Zeiten. Also mein Freund Hans-Jürgen Zimmermann sagte mir, wie er hier, es war ein kulturelles Ereignis in Hannover, irgendwo auf einer Treppe gestanden habt, Markus. Und dann hattet ihr zwei Boxen und lange Haare und ein bisschen da gesungen und gespielt für Jesus. Und dann war es brechend voll, die Bude. Weil die Leute waren fasziniert. So, das haben wir ja nicht mehr. Wie können wir Menschen für Jesus erreichen? Das ist die Frage. Also in Bad Gandersheim war das eben so noch mal kurz zum Friseur gehen. So alles geplant, Bürgermeister eingeladen für die erste Veranstaltung. Jetzt nur noch mal ganz kurz zum Friseur. Und die Frau sagt zu mir, ich kenne sie aus der Zeitung. Sie schreiben da immer dieses Wort zum Sonntag da mit anderen Pastoren. Ich kenne sie. Ist ja schön, dass ich jetzt mal einen Pastor hier unter meiner Schere habe. Ich muss Ihnen mal was sagen, ich lebe gerade getrennt. Mein Mann, dieser Schuft, der hat sich von mir getrennt. Der hat jetzt eine andere, der tröstet sich jetzt mit einer anderen. Und ich denke, ach, weißt du, ich habe jetzt dafür gar keine Zeit für so eine Geschichte, weil es ist tragisch. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Die Tendenz geht zur zweiten, aber ich habe jetzt eigentlich dafür gar keine Zeit und ist mir jetzt auch ein bisschen zu persönlich hier. Und sie sagte, ja, sie redete sehr viel, dann weiter so. Also ich habe dann gar nicht, ich wusste auch gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist immer das Problem beim Friseur. Dann sagt sie, ja, aber ich tröste mich jetzt auch gerade selber, ich habe wieder 9. Und dann habe ich so gedacht, Moment, die hat sich doch gerade, die ist doch gerade in Trennung, das ist gar nicht lange her, jetzt hat die schon wieder 9. Und dann habe ich so gedacht, also wenn die in meiner Gemeinde wäre, dann würde ich jetzt mit der mal sprechen. Dann würde ich sagen, also das geht nicht. Dass man so schnell Beziehungen dann aus so einer Beziehung gleich in eine neue kommt und so, aber da braucht man Zeit, da braucht man Vergebung, da muss man erstmal. Aber ich denke, nee, ich bin hier nur beim Friseur, ich habe heute ein Evangelisationsprojekt noch zu leiten. Und dann sagt sie, naja, also okay, das ist mir ein Trost, aber ich mache auch fernöstliche Meditationsform, Reiki. Was sagen Sie denn dazu? Und spätestens in diesem Moment denke ich, also sie ist ja auch strategisch in einer besseren Position. Sie hat die Schere. Sie fragt dich jetzt, aus der Nummer kommst du nicht raus. Habe ich ja gesagt, wissen Sie, also mit den fernöstlichen Meditationsformen habe ich in der Tat meine Probleme, weil sie geben sich da in Abhängigkeiten und wissen gar nicht, von wem sie abhängig werden. Und so, und dann haben wir ein interessantes Gespräch gehabt. Und ich habe auf einmal reflektiert, wie ich dieser Person, meiner Friseurin, innerlich begegnet bin. Sie war im Prinzip nur ein Zweck für meinen Wunsch, die Haare schneiden zu lassen. Sie war ein Mensch, der mich nicht interessiert hat. Und beim näheren Hinhören war sie sogar eine Person, die gar nicht zu uns passte als Gemeinde, weil sie ja in Lebensbezügen sind, die nicht so zum Evangelium passen. Und ich merkte auch so langsam, so leise, so ein etwas in mir aufspüren, wie, das ist nicht in Ordnung, das möchte ich nicht und so geht das hier nicht. Versteht ihr das? Kennt ihr das? In der Beurteilung von anderen Menschen, nee. Und da zieht man sich gerne so zurück in seinen Kokon unter Christen und sagt, nee, das geht aber nicht. Und man fängt dann an, so Meinungen über andere zu benennen und zu sagen und zu denken. Und das hat so eine Gangart. Also der Koinonia-Gemeinde muss ich das vielleicht gar nicht predigen. Vielleicht muss man das in anderen Gemeinden mehr predigen. Das ist Sünde. Das entehrt Gott. Wenn wir arrogant und lieblos über andere Menschen urteilen. Und es gibt gerade in unserer heute total ausdifferenzierten Gesellschaft viele Themen, wo wir gerade vom Wort Gottes her gut biblisch begründete Positionen finden müssen und auch vertreten dürfen und auch haben sollten. Aber das bedeutet nicht, dass wir andere Menschen wegen ihrer Weltsicht oder ihrem fehlenden Beziehung zu Jesus aburteilen. Wir brauchen nicht nur Verständnis für Menschen, wenn wir sie erreichen wollen, sondern wir dürfen sie auch lieben. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung in diesem Jahr, finde ich. Menschen so anzunehmen, wie sie sind und zu glauben und zu wissen, dass Gott die Kraft hat, durch sein Evangelium aus einem Menschen eine neue Kreatur zu machen. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und diese Kraft des Evangeliums
liebe Geschwister, die brauchen wir ganz dringend für uns und auch für unsere Gesellschaft. Wir leben in einer so orientierungslosen Zeit wie diese Friseurin, die dann, ich habe sie noch eingeladen. Wir hatten Gospelabend und ich stand da, ich weiß das noch wie heute, was für eine Enttäuschung, sie kam nicht. Sie kam die ganzen Tage nicht vorbei. Ich habe sie eingeladen, auch das ist die Erfahrung, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, sagte mal ein Dichter. Auch damit müssen wir rechnen, dass Menschen einfach die Botschaft nicht interessiert und wir reichen ihnen eine gute Tasse Kaffee und sie sind noch nicht mal bereit, die Hand dafür zu heben, um es vielleicht entgegenzunehmen. Also das nimmt ja auch so diese Distanz Gott gegenüber in unserer neuheidnischen Welt, in der wir leben. Christen sind ja nicht mehr unter Artenschutz durch die Reformation oder so, das ist ja alles vorbei. Wir erleben eine große Distanz. Aber die Distanz, die ist manchmal, wer hat sich denn distanziert? Von unserer Seite auch zu diesen Menschen, die Orientierung und Liebe und Verständnis brauchen, ganz schön groß. Wenn du ein Postbote der Liebe Gottes sein willst, dann bitte Jesus darum, dass er die Distanz zu den Menschen, die dir auf den Keks gehen, die du in ihrer Lebensweise nicht gut findest, was weiß ich, dass diese Distanz abgebaut wird und du ganz neu eine tiefe Liebe dir von Jesus schenken lässt. Und vielleicht geht es dir am Anfang des Jahres wie mir. Im Grunde genommen stehe ich mit leeren Händen und eigentlich auch mit einem ziemlich leeren Herzen vor Gott. Und ich weiß, dass Gott mich eigentlich gar nicht braucht, aber dass ich Gott brauche. Und die Welt, in der wir leben, meint vielleicht, sie bräuchte nicht Gott, aber sie braucht ganz dringend Gott. Dass wir dann uns eigentlich nur, und das ist das Einzigartige an Jesus, ein neues Herz und einen neuen Geist schenken lassen dürfen, um seinem Auftrag gerecht zu sein. Und wir als Botschafter der Liebe übereinstimmen mit der Botschaft des Evangeliums der Liebe. Dazu möchte ich dich einladen. Dazu möchte Jesus dich einladen. Dass du sein Kundschafter, sein Bote bist. Kreativität schenkt er dir. In der Bibel zu Hause sein, das kannst du für dich neu entdecken und dir vornehmen. Liebe und Verständnis für Menschen sich schenken lassen, das kann nur Jesus. Und eine lebendige Beziehung zu Jesus, das ist der Kern und der Stern. Das wünsche ich dir von Herzen. Amen.